SWR 2 Forum.
Heute gequält, missbraucht, verprügelt. Wie können Kinder besser vor Gewalt geschützt werden? Am Mikrofon ist Doris Maul. Über Jahre wurde in Staufen bei Freiburg ein heute 10-jähriger Junge von seiner eigenen Mutter und ihrem Lebensgefährten missbraucht und im Internet zur Vergewaltigung angeboten. Am kommenden Freitag soll vor dem Landgericht Freiburg das Urteil verkündet werden. Dabei ist Staufen nur ein Fall von vielen. Laut Kriminalstatistik für das Jahr 2017 werden in Deutschland täglich fast 50 Kinder misshandelt oder sexuell missbraucht. Zahlreiche Missbrauchsfälle bleiben unentdeckt. Die zuständigen Jugendämter sind überfordert, weil personell unterbesetzt. Eine aktuelle Studie spricht von 16.000 fehlenden Stellen. Aber die überlasteten Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen sind nicht allein für die Misere verantwortlich. Was muss passieren, damit Kindern in Deutschland keine körperliche, seelische oder sexuelle Gewalt angetan wird? Wie müssen Jugendämter ausgestattet werden? Und was können Familiengerichte und Kinderärzte zum Schutz der Kinder beitragen? Meine heutigen Gäste in diesem SWR2-Forum sind Professor Dr. Katinka Beckmann, Sozialwissenschaftlerin an der Hochschule Koblenz. Sie ist Autorin der aktuellen Studie zur personellen Situation in deutschen Jugendämtern. Wolfgang Trede leitet das Kreisjugendamt im baden-württembergischen Böblingen. Und begrüßen möchte ich auch Harit Krenitz, die als Sozialarbeiterin in einem Berliner Jugendamt tätig ist. Frau Krenitz, in der Öffentlichkeit ist ja immer wieder vom Versagen der Jugendämter die Rede. Ist das ein unberechtigter Vorwurf oder sind die Ämter und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tatsächlich überfordert?
Naja, ich denke, dass die Vielzahl der zu betreuenden Familien schon zu Überlastungen führt und die Kollegen einfach zu wenig Zeit haben oder wir zu wenig Zeit haben, um ausreichend die Familien zu begleiten und in Krisensituationen zu helfen und zu unterstützen. Und vor allen Dingen, was also zu kritisieren ist, dass wir zu wenig Zeit haben, um Familien zu verstehen, warum sie so handeln, wie sie halt handeln in ihrer Situation. Und wenn Sie von Missbrauch und Misshandlung sprechen, sind das Krisensituationen, die ganz schlimm für Kinder sind und die Eltern, wie sie sich verhalten, ja, Hilfe und Unterstützung brauchen. Und das kann man nur leisten, wenn man genügend Zeit hat, die Familien auch vor Ort aufzusuchen und da zu sein und diese Eltern zu begleiten und zu unterstützen. Und das führt doch in diesem Sinne zu einer Überforderung von Sozialarbeitern, weil die einfach zu viele Familien begleiten müssen.
Herr Trede, warum schaffen es die Jugendämter nicht, Kinder vor Missbrauch und Gewalt zu schützen?
Ja, also ich würde mal sagen, dass sie es schon ganz überwiegend schaffen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass die Jugendämter überfordert sind. Die Jugendämter in Deutschland, das sind rund 560, machen, glaube ich, einen sehr guten Job. Und sie retten auch täglich Kinder vor schweren Gefährdungen für ihr Wohl. Es ist aber richtig, dass die sozialen Dienste, die ja die Kernarbeit machen in den Jugendämtern im Kinderschutz, dass sie sehr stark belastet sind, dass es einzelne soziale Dienste auch gibt, die überlastet sind, die tatsächlich eine zu hohe Fallzahlenmenge haben. Und dann kann es natürlich passieren, dass man nicht sozusagen alles sieht, was man sehen könnte, wenn man weniger Fälle auf dem Schreibtisch hätte.
Frau Beckmann, was sagen Sie? Sind die Jugendämter überfordert? Und wenn ja, warum?
Ich finde auch, dass man nicht wirklich von einer generellen Überlastung oder Überforderung sprechen kann, weil das wirft direkt wieder so einen sehr, ich sag mal, negativen Blick auf die der Regel wirklich sehr, sehr gute Arbeit der pädagogischen Fachkräfte vor Ort. Was ich sicherlich sagen kann, ist, dass die Arbeitsbedingungen, die wir uns ja auch jetzt sehr dezidiert angeguckt haben, häufig eine in der Tat nach professionell-pädagogischen Maßstäben eher ich nicht zulassen, dass genau das eben erreicht werden kann, eine im besten Sinne professionelle Arbeit. Also es geht eher um Strukturen vor Ort. Die Gelingensbedingungen, gerade auch im Kinderschutz, es den Fachkräften oft unnötig schwer machen. Und das ist eigentlich der Punkt.
Auf die Strukturen vor Ort und wie die im Einzelnen sind, werden wir im Laufe der Sendung noch eingehen. Frau Krenitz, wann gab es denn bei Ihnen zuletzt eine Situation in einer Familie, wo Sie das Gefühl hatten, hier müssen wir eingreifen, weil möglicherweise ein Missbrauchsfall vorliegt?
Naja, das war eher so, dass so ein Verdacht bestand, so ein Bauchgefühl, dass da zu Hause die Tochter missbraucht worden ist. Und da haben wir wirklich in einem schwierigen Prozess mit den Eltern arbeiten müssen und das Kind aus der Familie genommen, weil eben dieses Bauchgefühl da war und sich die Verdachtsmomente dann erhärtet haben und wir das Kind halt in einer Einrichtung der Jugendhilfe untergebracht haben. Und dieser Prozess der Arbeit mit der Familie war emotional sehr herausfordernd und die Folge davon ist, dass das Kind halt woanders lebt und die Eltern jetzt strafrechtlich auch zur Verantwortung gezogen werden. Das ist also eine sehr, sehr herausfordernde emotionale Situation für alle Beteiligten.
Herr Trede, Frau Krenitz hat jetzt diesen einen Fall geschildert. Laut Kriminalstatistik 2017 wurden 13.539 Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren im Jahr 2017 Opfer sexueller Gewalt in Deutschland. Fühlen Sie sich, wenn Sie diese Zahlen hören, als Jugendamtsleiter da mitverantwortlich?
Also ich wäre mitverantwortlich, wenn ich nicht in meinem Verantwortungsbereich da über Aufklärung, über Präventionsprojekte und dergleichen etwas dagegen tun würde. Mich berührt das Thema sexuelle Gewalt, sexuelle Missbräuche sehr, weil es auch von der Hilfe her unheimlich schwer zu handhaben ist, weil im Unterschied zur körperlichen Gewalt manchmal sozusagen die rauchenden Colts fehlen, also es nicht direkt feststellbar ist, was jetzt eigentlich ist. Und immer dazu kommt, dass das Kind zu dem oft dann auch missbrauchenden Elternteil oder Stiefelternteil eine gute emotionale Bindung hat. Also es ist dann nicht nur der Täter, sondern auch der Stiefvater zum Beispiel und wie man damit umgeht. Aber wir haben ja die Diskussion über sexuelle Gewalt jetzt seit 2010, wo das über die sexuelle Missbräuche in Internaten hochgekommen ist. Wir haben mittlerweile einen unabhängigen Beauftragten auf der Bundesebene für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs und es gibt in den letzten Jahren eine Aufarbeitungskommission, an die sich Opfer wenden können. Und diese Aufarbeitungskommission hat unlängst Zahlen auch zum Dunkelfeld vorgelegt. Und das muss man plakativ sagen, dass in jeder Schulklasse in Deutschland 1 bis 2 Kinder sitzen, die aktuell Opfer von sexueller Gewalt werden. Es muss dann nicht immer der schwere sexuelle Missbrauch im Sinne von Vergewaltigung, Penetration sein, aber eben von Übergriffen, die das Kindeswohl erheblich schädigen. Und da muss man was dagegen tun. Wir im Landkreis Böblingen haben da ein breites Aktionsbündnis von Schulen, von Sportvereinen, von den Kommunen, Kindergärten geschaffen, um hier regelmäßig Präventionsveranstaltungen und auch Aufklärungsveranstaltungen anzubieten. Und das wird sehr, sehr stark nachgefragt und die Sensibilität ist da bei uns schon sehr gewachsen.
Also wir haben seit 2012 ein Kinderschutzgesetz. Sie haben die unabhängige Kommission erwähnt. Dennoch eben diese hohe Fallzahl. Da stellt sich letztlich eben doch die Frage, warum gelingt es nicht, die Kinder besser vor Gewalt zu schützen?
Also ich glaube, dass diese Gewalt gegen Kinder jetzt nicht etwas ist, was in den letzten 10 Jahren gewachsen ist. Was wir tun, ist, dass wir mehr darauf hingucken und dass wir als Jugendämter auch viel mehr Gefährdungsmeldungen von Nachbarn, von Lehrern, von Kindergärtnerinnen und so weiter bekommen zu dem Thema. Also die Achtsamkeit ist gewachsen und das, was früher im Dunkelfeld war, ist zunehmend im Hellfeld. Erschreckend genug ist es trotzdem.
Was mir nochmal ganz wichtig ist, das ist gerade im Bereich sexuelle Gewalt, reden wir hier ja über das, was wir im analogen Setting sehen. Was sich de facto verändert hat, ist jetzt in den letzten 10 Jahren, und das muss man leider sagen, ist natürlich, dass die ganzen Darknet, aber auch natürlich im normalen Web befindlichen Möglichkeiten, die Zahl ins Unermessliche gesteigert haben. In Kanada, die haben letztes Jahr im Juli einen sogenannten Webcrawler auf die Schiene gesetzt und der ist auch jetzt nur im World Wide Web, also einem oberflächlichen Web, findet der jede 1,4 Sekunde kinderpornografisches Material. Und da sind wir noch nicht im Dark Web. Ne? Also wenn Sie sich da erinnern, letztes Jahr die Elysium-Plattform, die innerhalb von einem halben Jahr mehr als 80.000 tauschende Täter und Täterinnen einfach zusammengeführt hat. Das ist ein Ausmaß, das ist wirklich fast unvorstellbar. Ne?
Das finde ich einen wichtigen Hinweis, Frau Beckmann. Aber lassen Sie uns trotzdem noch bei diesem analogen Setting bleiben, wie Sie es genannt haben. Der Herr Trede hat vorhin einen wichtigen Satz gesagt, wie ich finde. Er hat gesagt, Gewalt ist etwas, das nicht erst in den letzten 10 Jahren gewachsen ist. Gewaltfreie Erziehung ist ja auch in Deutschland erst seit 2000 im bürgerlichen Gesetzbuch verankert. Würden Sie denn sagen, dass es da sozusagen eine traurige Tradition der Gewaltanwendung in Familien in Deutschland gibt?
Ich glaube schon, dass sich durch das Verbot von Gewalt in der Erziehung 2000, dass sich da im Erziehungsverhalten schon einiges geändert hat. Und ich erinnere immer gern daran, dass noch Ende der 1980er Jahre ein Verwaltungsgerichtshof in Deutschland geurteilt hat, dass Schlagen mit einem Gummischlauch wäre nicht notwendig kindeswohlgefährdend. Also seitdem hat sich doch offensichtlich einiges geändert.
Ich sag mal, muss man mal genau gucken, über welche Art von Gewalt wird hier gesprochen. Und meine Erfahrung, also ich möchte auch noch mal kurz sagen, also ich habe ja viele, viele Jahre im Krisenzentrum für gewaltgeschädigte Kinder gearbeitet. Das war jetzt Anfang der Nullerjahre bis eben Mitte der Nullerjahre. Und natürlich, Gewalt, das zieht sich durch alle Milieus durch. Also wir haben auch Gewalt in Akademikerfamilien. Ich gebe viele Fortbildungen in Kitas und in Schulen. Und was da eigentlich immer eher erschreckend ist, dass die Kinder diesen Paragraphen noch gar nicht kennen. Also die wissen gar nicht, dass sie dieses Recht auf gewaltfreie Erziehung haben, ganz häufig. Und das ist was, dann akzeptiert man das halt auch. Also wenn ich gar nicht weiß, dass meine Eltern mich nicht schlagen dürfen, und die berühmte Ohrfeige ist etwas, was nach wie vor sehr häufig vorkommt. Und das verbuchen auch viele Eltern nicht unter Gewalt. Ja, das ist halt einfach, ja, da ist mir die Hand ausgerutscht. Ja, aber das ist eben auch Gewalt. Ne? Und das ist, geht hier eher um so eine Sensitivität und auch wirklich um ein Wissen. Ne? Also ich glaube, klar, wir Fachleute, wir kennen diesen Paragraphen, aber man müsste das zum Beispiel in Kitas, ich sag mal so turnusgemäß, bei jeder Eingewöhnung immer mal wieder bei einem Elternabend.
Auf welchen Paragraphen beziehen Sie sich jetzt? Auf das bürgerliche Gesetzbuch Kinderschutzgesetz?
Auf den Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung im BGB seit 2000. Mhm. Das ist etwas, also bloß weil er jetzt schon 18 Jahre alt ist, heißt es nicht, dass auch schon alle Eltern davon gehört haben.
Aber nachdem wir jetzt hier auch über das Kinderschutzgesetz gesprochen haben, beziehungsweise das erwähnt wurde, will ich daraus jetzt nochmal kurz zitieren, weil ich das ganz wichtig finde. Da heißt es in Paragraph 1, Ziel des Gesetzes ist es, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen und ihre körperliche, geistige und seelische Entwicklung zu fördern. In Paragraph 2 heißt es dann, Pflege und Erziehung der Kinder und Jugendlichen sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Und da komme ich zu einem Punkt, der mir ganz wichtig scheint. Einerseits Kinderschutz ja, gleichzeitig Elternrecht wird betont, auch in diesem Kinderschutzgesetz. Und Elternrecht scheint mir vielfach sogar vor Kinderrecht zu gehen. Oder ist das ein falscher Eindruck?
Naja, die Eltern haben das Recht und die Pflicht eben, sich um ihre Kinder zu sorgen, sie zu erziehen. Und ich glaube, das kann der Staat auch nicht komplett ihnen abnehmen. Man muss deutlich machen, dieses Elternrecht ist ein fremdnütziges Recht. Es muss ihren Kindern zugutekommen. Und wenn sie sozusagen nicht in der Lage sind oder nicht bereit sind, dieses Recht auszuüben, Fürsorge für ihre Kinder zu betreiben, dann muss subsidiär der Staat, die öffentliche Hand
eingreifen.
Also ergänzend,
ja. Ergänzend. Aber Frau Krenitz, ist nicht gerade dieses Elternrecht auch für Sie in der Praxis häufig ein Riesenproblem?
Naja, wir gucken häufig auf die Eltern und die Stimme der Kinder, die kommt zuweilen also recht schwach an uns heran, weil die Eltern natürlich sehr präsent sind und die sind die gesetzlichen Vertreter für die Kinder. Und ich glaube, dass es gut wäre, wenn man so in der täglichen Arbeit, wenn es so um Problematiken in den Familien geht, die Kinder viel, viel mehr beteiligen könnte. Also wenn dafür mehr Zeit ist und es Methodiken gäbe, die Kollegen kennen, die Kinder zu beteiligen an Entscheidungen. Und das ist zuweilen manchmal nicht so einfach. Wenn man ein dreijähriges Kind beispielsweise hat, ist das natürlich ein großer Unterschied, das zu beteiligen, als wenn es ein junger Mensch ist, also ein Jugendlicher ist. Und den Kindern eine Stimme zu geben, das finde ich, ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Aber gibt es denn heute schon Beispiele dafür, dass, also vielleicht jetzt nicht beim Dreijährigen in der Tat, da ist es schwierig, haben Sie gerade gesagt, aber dass bei einem sechs- oder siebenjährigen, achtjährigen Kind das versucht wird, dieses Kind zu hören?
Also was wir zum Beispiel bei uns im Jugendamt versuchen zu tun, dass wir gemeinsam mit den Familien die Hilfe und Unterstützung auswählen, die die Familie braucht. Das kann eine ganz professionelle Hilfe sein, aber das kann auch eine Hilfe und Unterstützung aus dem Sozialraum sein, also da, wo die Familien leben. Und das heißt, dass die Familien mitbestimmen können, das genau hören, worüber wir sprechen, wo wir die Problematiken sehen, was wir für Ressourcen sehen, also Fähigkeiten, die die Eltern haben, um ihre Situation bewältigen zu können. Und das kommt richtig gut an. Also die Eltern sind dabei, wenn wir über die und mit der Familie sprechen. Und die Kinder hören das genauso eins zu eins und können da genauso ihre Meinung dazu sagen. Und das ist ein Prozedere, was die Familien als sehr, sehr wertschätzend erfahren. Das Tolle daran ist, dass die Familie dann eine ganz andere Motivation hat, diese Hilfe zu beginnen und in Anspruch zu nehmen, weil die da die Rahmenbedingungen mitbestimmen können.
Also das, was jetzt hier beschrieben wird, ne, das ist natürlich großartig. Aber ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass natürlich die Beteiligung von Kindern auch schon seit 1991 im Kinder- und Jugendhilfegesetz drinsteht. Das Bundeskinderschutzgesetz hat das dann auch nochmal um das Beschwerderecht auf Seiten der Kinder nochmal konkretisiert. Und das ist natürlich das, also das hat Frau Krenitz gerade auch schon sehr schön beschrieben, ne? Also der Gesetzestext ist halt, ne, entlang des Entwicklungsstandes des Kindes. Also das muss jede einzelne Fachkraft für jedes einzelne Kind auch wirklich ausloten. Ne? Was bedeutet das jetzt auch für ein Dreijähriges? Ja, also wie kann ich das angemessen beteiligen? Und was man sicherlich sagen kann, ist, dass wir innerhalb der Jugendhilfe eine sehr, sehr rege Debatte über Partizipationsmöglichkeiten und auch Beschwerdemöglichkeiten von Kindern haben. Was aber fehlt, ist wirklich nochmal auch der Blick auf, ja, wie werden denn die Mitarbeiter selber auch in den Jugendämtern beteiligt? Also wenn ich selber auch beteiligt werde in meiner Arbeit, dann habe ich automatisch eine viel offenere Haltung auch zu Beteiligungsformen auf Seiten der Adressaten und Adressatinnen. Genau. Und habe das eigentlich kultiviert auch im Team. Und nach hinten raus, also das hat Frau Krenitz gerade auch schon beschrieben, ist es wirklich sehr, sehr hilfreich, am Anfang sich diese Mühe zu machen, wirklich zu überlegen, wie kann ich jetzt speziell dieses Kind, egal welchen Alters, mit diesen Eltern auch wirklich wertschätzend beteiligen. Das ist am Anfang sehr zeitaufwendig. Jetzt haben wir das Problem, dass genau das häufig eben fehlt. Aber nach hinten raus haben sie dann wirklich eher eine im besten Sinne Kooperationspartnerschaft mit den Eltern, die sich ja oft auch erstmal auf diese Angebote einlassen müssen. Das ist ja immer der ganz, ganz große Schritt. Also diesen Widerstand oft auch bei vielen Familien erst einmal zu überwinden, dass die merken, hier ist eine Unterstützung da, aber ich muss die auch annehmen können.
Sie hören das SWR 2 Forum, heute gequält, missbraucht, verprügelt. Wie können Kinder besser vor Gewalt geschützt werden? Frau Beckmann, das klingt gut, was Sie da gerade beschrieben haben und auch sinnvoll, Kooperationspartnerschaft. Aber wenn wir uns jetzt mal den Fall Staufen anschauen, wo ja in dieser Woche, Ende dieser Woche das Urteil fällt. Im Fall Staufen wurde auch Elternrecht über das Kindeswohl gestellt. In der Praxis ist das nämlich alles sehr viel schwieriger. Also 2015, einfach nur, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, als der Junge 7 Jahre alt war, haben seine Mutter und ihr Lebensgefährte, der ja ein Mann ist, der bereits wegen Missbrauchs einer 13-Jährigen rechtskräftig verurteilt wurde, begonnen, den Jungen sexuell zu missbrauchen und im Internet zur Vergewaltigung anzubieten. Dann hat der Junge über 2 Jahre unermessliche Qualen in unzähligen perversen Vergewaltigungen durch erwachsene Männer erlitten. 2017 wurde er kurzzeitig aus der Familie in Obhut genommen, weil ein Kriminalpolizist Hinweise gegeben hatte, dass der pädosexuelle Partner der Mutter Kontakt mit dem Jungen hat. Und im März 2017 dann gibt die Familienrichterin den Jungen wieder zurück in die Wohnung der Mutter, obwohl bekannt war, dass sie weiterhin mit dem Pädosexuellen zusammenlebte. Die Gründe, die da zur Inobhutnahme in eine Pflegefamilie geführt hatten, galten weiterhin und dennoch passierte es so.
Ja, also man kann sich da jetzt schwer wirklich schon ein Urteil über die beteiligten Akteure erlauben. Also ich kann auch nur das zur Verfügung stellen, was ich aus der Presse weiß. Was aber in meinen Augen nach wie vor ein Riesenproblem ist, ist einfach die Haltung der Gesellschaft und dann natürlich auch die Haltung von Richtern und auch beteiligten Fachkräften. Das kann doch gar nicht sein, dass sowas in unserer Mitte passiert. Und meine eigene Theorie dazu ist, das erträgt Deutschland gar nicht, dieses Ausmaß an Gewalt. Und wenn ich mir das eben nicht vorstellen kann, dass das in unserer Mitte passiert, dann fällt es ziemlich leicht, da auch einfach wegzusehen. Und wir haben häufig auch innerhalb von Fachkräften wirklich die Haltung, ja, Kinder gehören zu ihren Eltern, das gehört sich einfach so.
Frau Krenitz, aus der Ferne, aus den Medien, alles, was Sie gelesen haben, im Fall Staufen, wer hat da versagt?
Naja, ich glaube, diese Frage kann man so einfach nie beantworten. Ich stimme Frau Beckmann zu, das Ertragen dieser Gewalt, was in unserer Gesellschaft so passiert an Kindern, das ist ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, dass es dazu kommen muss. Also im Gesetz, im Bundeskinderschutzgesetz ist alles wunderbar geregelt, aber in der Praxis sieht es halt doch ein Stück anders aus. Also ich finde, es muss so eine Verantwortungsgemeinschaft geben zwischen Sozialpädagogen im Jugendamt, zwischen Familienrichtern, zwischen den freien Trägern und zwischen allen Menschen, die so mit den Kindern arbeiten, Kita, Schule. Und da stelle ich schon fest, dass in meinem Arbeitsbereich es eine hohe Fluktuation gibt. Man muss immer wieder miteinander sprechen zu Haltungen im Bereich des Kinderschutzes. Und man muss sich bekannt machen, man muss Netzwerke knüpfen, man muss Zeit dafür haben. Und das fällt dann mitunter schon im Arbeitsalltag schwer. Und ich glaube, dass, wenn es so um Gerichtsentscheidungen geht, dass wir uns da trauen müssen und mutig sein müssen, für die Kinder einzutreten und auch in den Widerspruch zu gehen. Also sprich, wenn das Gericht zwar entscheidet, die Inobhutnahme ist zu beenden, dann wirklich nochmal genau hinzuschauen. Also ist es tatsächlich so, vertreten wir als Jugendamt auch diese Haltung oder gehen wir gegen den Beschluss des Gerichtes in Beschwerde?
Was ich noch gerne hinzufügen möchte, also wir fokussieren uns da jetzt gerade auch wieder sehr auf die Rolle der Jugendämter. Klar, die sind auch zentrale Akteure im Kinderschutz, aber man darf ja nie vergessen, also die Fachkräfte in den allgemeinen sozialen Diensten, die sehen, also jetzt auch diesen Jungen, ne, die sehen die Kinder nicht tagtäglich. Ne? Also hier muss wirklich nochmal zum Beispiel der Part auch der Schulen ganz klar in den Blick genommen werden. Ja, also gerade wenn sie sexuell gewaltgeschädigte Kinder sich anschauen, die gehen ja nicht hin und sagen, übrigens, mein Vater oder mein Stiefvater oder meine ältere Schwester macht dies und das. Die machen häufig durch ausagierend lärmende, aggressive Verhaltensweisen auf sich aufmerksam und darauf reagieren Lehrer auch. Aber hier diese Idee zu entwickeln, möglicherweise steht diese Symptomatik für eine ganz andere Problemlage. Das meinte ich gerade mit der Haltung.
Ja, aber ich möchte jetzt gerade im Fall Staufen doch noch mal etwas konkreter hinschauen und das nicht im Allgemeinen belassen. Da gibt es zwei Aspekte. Zum einen, die Familienrichterin hat sich offenbar von der Heile-Welt-Fassade täuschen lassen, die Mutter aufgebaut hat. Und das ist offenbar ja kein Einzelfall. In dieser ARD-Doku zum Thema, die im Mai dieses Jahres nach ihrer Studie lief, Frau Beckmann, wenn Eltern ihre Kinder missbrauchen, da wird genau so ein Fall zitiert. Ein Kind kommt in die Pflegefamilie, weil das Kindeswohl gefährdet scheint und die Familienrichterin entscheidet, dass die völlig überforderte Mutter ihr kleines Mädchen zurückbekommen soll. Und zweiter Punkt, den ich jetzt noch gleich mit anfügen möchte, weil Sie die Schulen angesprochen haben, auch da ist es im Fall Staufen ja so gewesen, dass es Hinweise einer Lehrerin auf sexuellen Missbrauch des Jungen gab und diese Hinweise wurden vom Jugendamt, vom zuständigen Sozialarbeiter, als zu vage eingestuft. Also eingangs hatte ich ja formuliert die Frage, wir wollen nicht nur gucken, sind Jugendämter überfordert, sondern auch, welche Rolle haben Familiengerichte und Kinderärzte. Zunächst mal, welchen Anteil haben die Familiengerichte generell daran, dass sexueller Missbrauch an Kindern in Deutschland nicht verhindert werden kann?
Ich denke mal, Familiengerichte sind eben an der Stelle gefordert, wo Eingriffe in die Elternrechte verfügt werden müssen. Das kann nur ein Familiengericht machen. Also wenn eine Einschränkung der elterlichen Sorge, ein teilweiser Entzug der elterlichen Sorge oder der komplette Entzug der elterlichen Sorge, der wird in der Regel von den Jugendämtern angeregt. Wenn die Jugendämter mit ihren Mitteln gewissermaßen freiwillig Unterstützung anzunehmen oder einer außerfamiliären Unterbringung eines Kindes, dessen Wohl gefährdet ist, zuzustimmen, wenn die nicht weiterkommen. Die Familienrichterinnen und Familienrichter, die agieren natürlich dann in eigener Abwägung. Die gucken natürlich schon genau hin, ob es tatsächlich eine so eine schwere Gefährdung vorliegt, dass in dieses Elternrecht eingegriffen werden kann. Das ist sicher auch nicht eine einfache Aufgabe und natürlich werden da auch Fehlentscheidungen getroffen. Und Frau Krenitz hat vollkommen recht. Wir als Jugendämter müssen, glaube ich, weniger ehrfürchtig sein dem Hohen Gericht gegenüber. Ich glaube, dass da die Manschetten relativ groß sind, dann auch in Widerspruch zu gehen oder zu sagen, wir wissen, dass der pädosexuelle Täter nach wie vor Kontakt hat zu der Familie. Wir nehmen es eben wieder raus. Oder wir gehen auch gleichzeitig in Widerspruch zur nächsten Instanz.
Also man darf immer nicht vergessen, die Familienrichter sind ja in der Regel auch dafür wirklich nicht ausgebildet. Die haben ja jetzt keine Fortbildung in traumasensitiver Pädagogik oder in Einschätzungen von Alarmsignalen. Also das ist für viele eine statushöhere Profession, aber die geht ja nicht einher mit ausgesprochener Expertise in Kinderschutz.
Aber sollte sie das nicht?
Naja, deswegen fordern ja auch viele im Kinderschutz wirklich hier obligatorische Fortbildungen für für Familienrichter, dass man hier eben nicht nur juristische Kenntnisse hat, eben auch Handwerkszeug bekommt, zum Beispiel mit Kindern, die ja dann auch bei Gericht manchmal befragt werden, auch anders ins Gespräch zu gehen. Ne? Aber das ist noch kein Standard.
Und ich finde, also dass es einen engen Austausch auch geben sollte zwischen den Familiengerichten und den Jugendämtern, eben zu Problematiken, die Missbrauch und Misshandlung. Also, dass man so einen Fachaustausch geht, dass man sich besser kennt und die Profession des anderen auch besser kennt. Und also, was ich auch unbedingt unterstreichen möchte, dass sie wirklich in Fortbildung auch gehen. Mhm. Weil Familienrichter zu sein, das ist so ein komplexes Feld. Und diese Kollegen an den Gerichten, die kennen ja noch viel weniger die Familien und die Dynamiken, die da passieren. Also, die sind diese Rechtsexperten, das ist ganz klar. Aber also ich glaube, dass es da, wenn es also eine Pflicht zur Fortbildung gäbe, dass das schon mal helfen würde, dass man andere Entscheidungen, ich will nicht sagen bessere, aber andere Entscheidungen in schwierigen Fällen treffen kann.
Was mich wundert, ist, dass es diesen Austausch zwischen Familiengerichten und Jugendämtern noch nicht gibt, oder habe ich das falsch verstanden?
Doch, den also gibt's schon, gibt's schon. Aber das ist in unterschiedlicher Qualität und das ist natürlich auch abhängig davon, also wie viel Zeit steht dafür zur Verfügung und wie ist die Struktur vor Ort. Also das muss man sich sicherlich auch einfordern. Das kommt auch wieder auf die einzelnen Leitungen drauf an. Also wie wichtig ist uns das und ja, ist da eine Bereitschaft auch dafür da? Das ist nicht selbstverständlich.
Gut, wobei da jetzt wiederum das Bundeskinderschutzgesetz von 2012, wo wir ja vorhin etwas kritisch drüber gesprochen haben, was es denn jetzt bewirkt hat, doch klare Rahmenbedingungen gesetzt hat, zumindest für die Jugendämter, an diesen wichtigen Netzwerken zu arbeiten, zu den Familienrichtern, zu den Kinderärzten, zu den Schulen und so weiter. Aber es ist natürlich richtig von der Familiengerichtsseite aus, das ist ja oft so, auch von der Gesundheitsseite aus, gibt es nicht entsprechende Regelungen. Und die niedergelassenen Ärzte, solange die nichts dabei verdienen, das sind alles kleine Selbstständige, muss es einfach ein besonderes Engagement, braucht es dann bei denen, um dann zu solchen Netzwerktreffen hinzugehen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Kinderärzte, die kommen dann letztendlich in ihrer Freizeit dahin und die müssen ein ureigenstes Interesse dafür haben, dass die an diesen Netzwerken mitwirken. Und vor Ort ist das schwierig.
Ich möchte jetzt nochmal auf die Jugendämter, die Rolle der Jugendämter, der sozialen Dienste in den Jugendämtern eingehen, weil das ist ja dann auch Gegenstand Ihrer Studie gewesen, Frau Beckmann. Ich hatte vorhin gesagt, im Fall Staufen, da sind die Hinweise einer Lehrerin auf sexuellen Missbrauch des Jungen als zu vage eingestuft worden. Ein ähnliches Versäumnis des zuständigen Jugendamtes gab es damals sogar mit Todesfolge im Fall des 2,5-jährigen Kevin, der in den Medien sehr präsent war. 2006 war das. Kevin wurde tot im Kühlschrank aufgefunden, nachdem er über Jahre von seinem gewalttätigen Vater geschlagen und misshandelt wurde. Kevin war zweimal ins Heim gekommen und wurde von dem Bremer Jugendamt dann immer wieder nach Hause geschickt. Also ist das individuelles Fehlverhalten? Ist das strukturelles Fehlverhalten?
Da müssen wir jetzt sicher jeden Einzelfall angucken. Der Bremer Fall Kevin, das war 2006, hat ja eine große Debatte auch ausgelöst in Deutschland. In Bremen war es ein strukturelles Versagen. Es kam ja noch dazu, dass die elterliche Sorge lag ja quasi beim Jugendamt. Also das Kind hatte einen Amtsvormund und der Amtsvormund hatte aber 630 Fälle. Kevin war eine Akte im Schrank von dem Amtsvormund. Der kannte den praktisch gar nicht, konnte ihn auch nicht kennen bei der Fallzahl. Das BGB wurde übrigens danach geändert, dass ein Amtsvormund, eine Vollzeitkraft heute maximal 50 Mündel, heißt es ja so schön, haben darf. Also da war es ein strukturelles Versagen und es kommt sicher auch immer menschliches Versagen dazu. Menschen, auch Sozialarbeiter machen Fehler, aber natürlich, wenn es strukturell dann auch noch so ist wie jetzt in dem Fall Kevin, ist es natürlich ziemlich krass. Jetzt in Staufen, mich hat es auch sehr gewundert, dass nachdem der Bub wieder zurückgeführt worden ist auf Weisung des Familiengerichts, hat er dann die Schule, das Jugendamt informiert, dass es wohl Kontakt von dem pädosexuellen Täter mit dem Kind weiterhin gäbe, obwohl das Familiengericht ja aufgelegt hatte, dass er sich dem Kind nicht mehr nähern dürfe. Dass das Jugendamt dann da nicht mehr gemacht hat, wundert mich etwas, aber wie gesagt, aus der Entfernung ist es auch etwas schwer zu beurteilen. Das müssen wir wahrscheinlich noch genauer aufarbeiten, aber Fragen stellen sich da schon natürlich.
Naja, und letztendlich stellt sich ja die Frage, wer kontrolliert dann diese Auflagen, ne, dass der keinen Kontakt haben soll? Also das kommt ja noch mal obendrauf bei dem Jugendamt. Und ich weiß ja auch nur das, was in der Presse stand. Letztendlich glaube ich, dass auch bei den Lehrern gibt es Defizite im Wissen zu Gefährdungssituationen. Ich meine, in diesem Fall hat die Lehrerin den Hinweis oder einen Hinweis gegeben. Aber auch da braucht es regelmäßige Austauschmöglichkeiten und Treffen, dass man sich dazu zu diesen Themen verständigt, ne, und da Strukturen aufbaut, die dazu dienen, also für die Kinder so gemeinsam in der Verantwortung auch zu sein.
Und richtig ist eben, dass viele Kooperationspartner der Jugendämter doch relativ wenig wissen, wie Jugendämter ticken und was die können und was sie nicht können. Und sowohl Lehrer als auch Kinderärzte tun sich wahnsinnig schwer, Kontakt mit dem Jugendamt aufzunehmen, weil sie dann das Gefühl haben, da wird es sofort das Kind rausgenommen.
Aber genau das, also weil Sie auch gerade auf Kevin in Bremen eingegangen sind. Es gibt eine sehr, sehr schöne Studie von dem Kollegen Brandhorst, der halt auch analysiert hat, wie die damalige Berichterstattung Auswirkungen auf das Selbstverständnis der Profession innerhalb der Jugendämter hatte. Ja, also dass damals die Deutungshoheit über dieses Versagen, so wurde das immer hingestellt, des Jugendamtes, halt auch wirklich eine sehr interne, übermäßige Selbstkritik ausgelöst hat, was eben auch dazu geführt hat, dass man dann den Diskurs vielfach Ärzten, Juristen, ich sag mal jetzt nicht den zentralen Akteuren im Kinderschutz überlassen hat. Und das ist etwas, was ja in der Tat auch zu unserer Studie geführt hat. Also das ist schwierig.
In Ihrer Studie, die Sie jetzt schon erwähnt haben, die den Titel trägt, Berufliche Realität im Jugendamt der ASD in strukturellen Zwängen, also der Allgemeine Soziale Dienst in strukturellen Zwängen, die ist im Mai 2018 erschienen. Sie haben sich darin mit der Profession beschäftigt und haben bundesweit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ASD befragt und kommen zu einem wesentlichen Ergebnis, nämlich, dass die personelle Ausstattung der Jugendämter unzureichend ist. Ist das tatsächlich der Hauptgrund, der effizientes Arbeiten verhindert?
Nee, das ist auch nur eine unserer Schlussfolgerungen. Also in der Tat schauen wir ja eher auf die Arbeitsbedingungen insgesamt und wir haben die in vier große Kategorien eingeteilt. Und ich glaube, einer der wichtigsten Befunde in meinen Augen war ganz klar diese sehr hohe Fluktuation, die wir einfach in den Jugendämtern haben. Also vielleicht, das hört sich jetzt ein bisschen schräg an, aber früher war, also als ich in den 90ern, ne, also im Jugendamt angefangen habe, das war großartig, ja. Also wer es geschafft hat, eine Stelle im Jugendamt zu finden, also super. Und heutzutage erlebe ich das eher so, dass die Studierenden ganz klar sagen, auf gar keinen Fall. Ja, das Jugendamt hat so einen schlechten Ruf und ich habe so viel Verantwortung, stehe mit einem Bein ständig im Gefängnis und dann verdiene ich nicht mal mehr viel Geld dabei. Mhm. Das ist etwas, wir haben ein wirklich akutes Nachwuchsproblem innerhalb vieler Jugendämter. Das heißt, wir haben häufig Stellen da, die aber auch gar nicht besetzt sind oder man geht ins Jugendamt, hat aber die Idee, das ist ja auch erstmal völlig legitim, ich bleibe jetzt hier 3 Jahre, weil ich lerne so unglaublich viel, ja, und werde danach überall mit Kusshand eingestellt. Aber ne, wir haben hier keine Kontinuität mehr. Und was wir eben festgestellt haben, ist, dass aufgrund eben auch verschiedener Konstellationen die Einarbeitungssituation in vielen Jugendämtern wirklich problematisch ist. Das heißt, in einem Drittel der ASDs, die wir befragt haben, da gibt es überhaupt gar kein Einarbeitungsmodell. Das ist schon mal sehr schwierig. Und bei den 2 Dritteln, die eins haben, konnten wir leider herausfinden, dass ja die Einarbeitungszeit bei der Hälfte, also dieser 2 Drittel, die zwar ein Einarbeitungsmodell haben, kürzer ist als 3 Monate, manchmal sogar noch nicht mal 2 Wochen lang ist. Und das ist was, also überlegen Sie sich das, ne? Da fängt jemand an, frisch vom Studium, ist jetzt quasi fertige Sozialpädagogin und dann haben sie nach 2 Wochen oder nach 1 Monat einen Kinderschutzfall auf dem Tisch und sollen jetzt wirklich entscheiden und diesen Fall einschätzen. Das geht gar nicht. Und ich glaube, das ist auch jedem Laien klar, dass hier wirklich eine gute, eine fundierte Einarbeitung, Erfahrungsweitergabe, erstmal mitlaufen. Das hört sich zwar für Außenstehende immer schräg an, aber gerade in Kinderschutzfällen ist es das A und O, erstmal entschleunigen, ja, in einer Krise erstmal innehalten, alles sortieren, was weiß ich, und nicht in Hysterie verfallen, ne, weil jetzt nochmal, ne, viele haben immer Angst, oh Gott, ne, und hinterher stirbt das Kind und ich bin schuld. Und dann kommen wieder die Medien, ne, und stellen uns an den Pranger. Das ist ein Riesenproblem.
Herr Trede, was sagen Sie zu den Ergebnissen der Studie von Katinka Beckmann?
Zunächst mal ist es immer gut, wenn empirische Studien über die Berufsrealität gerade auch von ASDs gemacht wird. Ich glaube, Frau Beckmann, dass Sie viele wichtige Baustellen ansprechen, dass Sie aber im Ergebnis maßlos überziehen. Und es fängt an bei den angeblich fehlenden 16.000 Fachkräften. Also das hat ja jetzt auch ganz aktuell die Dortmunder Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendhilfestatistik eindeutig widerlegt, dass einfach Rechenfehler dahinter liegen. Es sind bei weitem nicht 16.000, es fehlen möglicherweise durchaus Fachkräfte. Auch andere Baustellen, Fachkräftemangel, also die Schwierigkeit, gutes Personal zu rekrutieren, die Fluktuation. Man muss einfach sehen, wir haben natürlich viele junge weibliche Kolleginnen, die dann auch in Elternzeit gehen, wobei also bei uns zu 80-90% gerne wiederkommen und auch dann längerfristig im Jugendamt arbeiten. Und ich kann jetzt nur natürlich für das Jugendamt, wo ich Verantwortung trage und habe so ein bisschen Überblick in Baden-Württemberg. Und ich denke mir, dass die Personalausstattung der Jugendämter zumindest hier in der Region deutlich besser ist, wie das, was so aus der Studie rauskommt. Ich denke mir, ein bisschen ein Problem ist, wenn man, dass man so im Ergebnis hat, mein Gott, die Jugendämter, die kannst du doch eigentlich vergessen. Ne? Die kriegen da nichts hin, ne? Die Fachkräfte sind komplett überfordert, sind verängstigt, sind verunsichert, sind schlecht ausgestattet. Und eigentlich kannst du diese Behörde komplett vergessen. Und ich glaube, so dramatisch ist die Situation bei weitem nicht. Nochmal, ich habe es ganz am Anfang gesagt, ich glaube, dass Jugendämter insgesamt einen sehr guten Job machen. Und wir haben jetzt über einzelne schreckliche Todesfälle und Schrecklichkeiten von misshandelten Kindern vorhin gesprochen. Aber man muss einfach sehen, wir retten auch jede Woche viele, viele Kinder vor schweren Gefährdungen für ihr Wohl.
Also ich möchte natürlich jetzt mal direkt was zu sagen.
Ich muss da auch noch mal was dazu sagen.
Ja.
Also,
zum einen, ich frage mich gerade, ob Sie wirklich unser Buch gelesen haben, weil wir kommen überhaupt nicht zu dem Schluss, dass die Jugendämter am besten abzuschaffen seien. Das wirklich in keinster Form und Weise. Also was wir wirklich zeigen ist, dass das in der Tat eine hochkomplexe Arbeit ist und wir einfach Strukturen im Jugendhilfesystem haben, die es den Fachkräften sehr, sehr schwer machen, professionell ihren Job zu machen. Und das hängt natürlich auch an die Kopplung der kommunalen Haushalte zusammen, aber da können wir gleich gerne nochmal drüber sprechen.
Also Jugendämter liegen in kommunaler Hand,
genau,
das
genau.
Meinen Sie.
Also in,
Frau
genau.
Krenitz, jetzt.
Na, ich möchte gerade nochmal eben was zu den 16.000 sagen. Ich kann die Hälfte der Kritik auch wirklich gut annehmen. Wir haben uns in der Berechnung auf die Fallzahlbegrenzung von 2011 vorgeschlagen von der Bundesarbeitsgemeinschaft der ASDs gestellt. Die eben auch sagen, wir brauchen ähnlich, wie das gerade auch schon angeklungen ist, bei den Vormündern eine Fallzahlbegrenzung. Da hat Herr Treder gerade schon gesagt, das ist 2011 passiert. Die sind auf 50 runtergesetzt worden. Wir haben aber eben in 563 Jugendämtern, die wir aktuell haben, sehr unterschiedliche Fallzahlbelastungen. Also wir haben Kollegen, die betreuen 100 Fälle. Wir haben Kollegen, die betreuen 28 Fälle und die meisten zwischen 50 und 100, wo eben die Bundesarbeitsgemeinschaft 2011 schon gesagt hat, wir hätten gerne eine Fallzahlbegrenzung auf 35 Fälle. Wenn man das eben zugrunde legt, ne, dann haben wir gesagt, dann bräuchten wir eigentlich 30.000 Leute in den ASDs und nicht nur 14.000.
Ja, aber die Bezugsgröße hat nicht gestimmt, Frau Beckmann.
Genau.
Diese
also,
1,08 Millionen Hilfenserziehung.
Ja, genau, ne? Weil, Herr Trede, weil die Bundesarbeitsgemeinschaft damals leider nicht reingeschrieben hat in ihre Forderung, dass sie die EBs einfach, die Erziehungsberatung rausnehmen. Und insofern, klar, da muss man sagen, damit liegen wir nicht richtig. Insofern sagen wir im Moment immer, was auf dem Tisch liegt, sind die 3.000 vom Deutschen Beamtenbund geforderten zusätzlichen Stellen im Jugendamt. Und ich glaube, das ist was, ne? Da kann man erstmal sagen, okay, sonst muss man den Beamtenbund vielleicht auch mal fragen, wie die auf diese 3.000 fehlenden Stellen kommen.
Frau Krenitz.
Ja, also ich habe jetzt sehr aufmerksam Herrn Drede zugehört. Und wenn ich aber so meinen Arbeitsalltag betrachte und ich 80 Familien betreuen muss.
Das ist auch zu viel, Frau Krenitz.
In Berlin.
Ich gebe Ihnen da
in
komplett
Berlin.
Zu.
In Berlin, ja, und ich bin seit 1998 in der Jugendhilfe tätig. Als ich angefangen habe im Jugendamt, hatte ich so 25 bis 30 Familien. Das ist also durchaus total gut handelbar. Und dann steigerte sich das sukzessive. Und diese Kinderschutzdebatte führte natürlich auch zu einer gewissen Hysterie und Angespanntheit in den Jugendämtern. Und ich finde, es braucht viel bessere Arbeitsbedingungen, als die wir heute haben. Und mit 80 Familien können Sie keinen guten Job machen.
Also Frau Krenitz, wenn ich ein Zwischenruf. Ich denke mir, es ist in Berlin eine Sondersituation. Jetzt muss ich auch mal politisch werden. Also in den Nullerjahren hat ein Finanzbürgermeister, Thilo Sarrazin, die Jugendhilfe kaputt gespart in Berlin. Das ist ja in der Fachszene bekannt. Und Sie müssen es jetzt ausbaden.
Ja.
Ja, aber, Herr Trede, aber ich komme aus dem anderen Bundesland und bin nach Berlin gezogen. Mhm. Und als ich da in Sachsen gelebt und gearbeitet habe, hatten die Kollegen von 45 bis 65 Familien und wir haben ständig mit Überlastungssituationen zu kämpfen gehabt. Ja, und ich war sowohl in der Leitungsverantwortung als auch dann wieder in der Sozialarbeiterverantwortung. Und das zieht sich also durch viele Jugendämter durch.
Ja, in der Tat. Und nicht nur in Berlin. Und es ist einfach so, wir haben, also gerade auch in NRW zum Beispiel oder in Rheinland-Pfalz, sehr, sehr unterschiedliche Ausstattungen in den Jugendämtern. Und das geht natürlich auch, ich sag mal, ne, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, um wie viel Personal einzustellen? Und natürlich haben wir hier auch einen Zusammenhang dann mit der Fallzahlbelastung. Ne? Das ist auch das, was wirklich sich durchzieht, gerade auch in den Interviews. Ne?
Also die Finanzausstattung der Kommunen ist halt höchst unterschiedlich von Nord nach Süd.
Das ist natürlich so. Wir haben gerade in NRW ja eine ganze Reihe von Kommunen, die seit Jahren unter Haushaltssicherung arbeiten. Das heißt, ihren Haushalt immer vom Regierungspräsidenten praktisch genehmigen lassen müssen. Das Interessante ist aber, dass in der Jugendhilfe alles das, wo ein Rechtsanspruch hinterlegt ist, und das sind eben diese Erziehungshilfen, die Kinderschutzarbeit, dass die relativ wenig tangiert. Das sind eher sozusagen die darunterliegende Infrastruktur, vor allem auch die Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit, die dann leidet. Also weniger der engere Bereich der Kinderschutzarbeit.
Ja, wobei ich glaube, da muss man auch nochmal differenzieren, weil natürlich passiert nicht nichts. Ne? Also wenn ich einen 8a-Fall auf dem Tisch habe, muss ich natürlich handeln.
Was ist ein 8a-Fall?
Also ein Kinderschutzfall. Mhm. Aber das, was ich eben noch an Budget zur Verfügung habe, ne, wir haben ganz klar gehört, also ne, 54% der ASDler haben gesagt, wir fühlen uns eingeschränkt durch das Geld, was wir noch da haben. Und dann greift man manchmal eben auch zu der kostengünstigeren Hilfe, anstatt zu der Hilfe, die ich eigentlich wirklich für richtig halte. Und das ist was, also ich habe nach der Veröffentlichung, ich habe 600 Zuschriften per Mail und zum Teil handschriftlich bekommen aus den ASDs selbst, ne, die genau von solchen Fällen berichtet haben. Ne, dieses, ne, wir haben überlegt, was braucht dieses Kind und eigentlich müsste das eine Intensivgruppe haben, weil das ist so schwer traumatisiert, aber die wirtschaftliche Abteilung sagt, es geht nicht, ne, und dann sagt der Abteilungsleiter, okay, dann machen wir eine Regeleinrichtung. Das heißt,
aber da stimme ich Ihnen zu, dass es nicht gut ist. Also das ist gar keine
also
Frage.
Nochmal, ne, das ist ja, es ist, passiert ja nicht nichts. Das ist nach hinten raus häufig, rächt sich das auch. Wenn am Anfang mit Zeit, mit Ruhe und bedarfsgerecht geguckt wird und überlegt wird, okay, was braucht dieses Kind? Ja, und dann ist es vielleicht am Anfang auch sehr, sehr kostenintensiv, weil eine Intensivgruppe kostet pro Tag um die 240 Euro mittlerweile. Ne? Da kommen wirklich Gelder zusammen. Aber das ist dann vielleicht, ich habe auch dann hinterher geschaut, was ist aus denen geworden im Erwachsenenalter? Hatten diese, ich sag mal, gut betreuten, versorgten Kinder eine bessere Chance, einen Schulabschluss zu machen und, und. Aber das können sie natürlich, ja, in der Politik denken sie an Legislaturperioden. Jetzt haben sie das Geld A zur Verfügung und jetzt müssen sie gucken. Und ich glaube, wir sind uns alle einig. Natürlich, diese Kinder haben das Recht auf die bedarfsgerechte Hilfe. Aber es erfordert sehr viel Rückgrat auf Seiten der ASD-Kollegen, die dann auch entgegen Sparvorgaben auch durchzusetzen.
Wir könnten sicherlich noch eine ganze Stunde reden über das Thema. Das lässt unsere Sendezeit aber nicht zu. Deswegen, was muss passieren, damit Kinder in Deutschland besser vor Gewalt und sexueller Gewalt geschützt werden können?
Ja, also mein Lösungsvorschlag wäre ganz klar, wir brauchen einen Kinderbeauftragten. Also wir haben ja auch schon einen Beauftragten im Bereich der sexuellen Gewalt. Und ich würde mir wünschen, dass wir diesen Kinderbeauftragten haben, der also das, was wir an wirklich guten und bestehenden Gesetzen wie das Bundeskinderschutzgesetz, das Kinder- und Jugendhilfegesetz haben, dass das, was da drin steht, auch wirklich endlich umgesetzt wird und dann eben im Interesse der Kinder sich auch einiges verbessern würde.
Herr Trede.
Also ich glaube, dass die Achtsamkeit, die in den letzten Jahren schon gewachsen ist, dass man da weiter dran arbeiten muss. Und ich denke mir, vor Ort ist das der Jugendhilfeausschuss. Wir haben ja als Jugendämter noch quasi ein Parlament, eine zivilgesellschaftliche Erdung. Und ich glaube, da müsste man noch mehr politisieren, was es auch an Elend in unseren reichen, also hier im Stuttgart rum, reichen Regionen gibt.
Und Frau Krenitz?
Ich plädiere dafür, dass wir unbedingt eine Fallzahlbegrenzung der Sozialarbeiter in den Jugendämtern brauchen. Und ich plädiere also unbedingt dafür, dass wir Kinder viel, viel besser an Hilfeprozessen beteiligen und dass die Kollegen in den RSDs viel besser bezahlt werden, als es jetzt der Fall ist.
Das war das SWR2 Forum. Heute Gequält, missbraucht, verprügelt. Wie können Kinder besser vor Gewalt geschützt werden? Es diskutierten Professor Dr. Katinka Beckmann, Sozialwissenschaftlerin an der Hochschule Koblenz, Wolfgang Trede, Leiter des Kreisjugendamtes Böblingen und Harit Krenitz, Sozialarbeiterin in einem Berliner Jugendamt. Die Gesprächsleitung hatte Doris Maul.